Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Timo Grampes.
Hello students. In this video we are going to talk about do you and are you questions. Now do you and are you questions are very useful.
Okay, do you speak English? If yes, you may have a problem with the Oscar Academy. Also ohne Flachs jetzt. Es kann ein Film keinen Oscar mehr gewinnen, weil in ihm zu viel Englisch gesprochen wird. Wer den Oscar für den besten internationalen Film erhält, das wissen wir im Februar 2020 bei der Oscarverleihung, klar. Joy aus Österreich. Die Oscar Academy hat Joy ausgeschlossen, weil zu viel Englisch drin gesprochen wird.
Mom, please, this job is too hard for me to do. I don't want to do this job, please, mom. Any other job. I can clean, I can cook, I can wash clothes, I can do anything. I can even clean your house, please. Any other job.
Too hard? You wanted to come Europe. Now you are in Europe. So you have to work and give me my money.
Sie haben Joy gehört, die ist aus Nigeria nach Europa gekommen, hat sich ein besseres Leben gewünscht, aber die Realität für sie heißt Prostitution. Sie arbeitet als Prostituierte in Wien und sie bittet ihre Zuhälterin vergeblich darum, da rauszukommen, was anderes machen zu dürfen. Patrick Wilinski aus unserer Filmredaktion hat Joy gesehen und kennt sich mit der Englischsprachregelung der Academy bestens aus. Hallo Patrick.
Hallo.
Was ist das für eine Regelung für den besten internationalen Film und inwieweit hat Joy dagegen verstoßen?
Naja, es ist eine Regel, die seit 74 Jahren lautet, dass alle Filme, die in diese Kategorie eingereicht werden, vor allem ein Kriterium erfüllen müssen, nämlich, dass der gesprochene Dialog mindestens zu 50% in einer nicht englischen Sprache stattfinden muss. Und wie wir gerade gehört haben, ist es bei Joy nicht so. Bei Joy ist der Anteil, wie jetzt ausgerechnet worden ist, 33%, der nicht in Englisch stattfindet. Das kann man wissen, bevor man einen Film einreicht, das muss man auch sagen. Andererseits werden wir natürlich darüber sprechen, ob das überhaupt noch sinnvoll ist im Jahr 2019.
Naja, zumal ja die Kategorie heißt bester internationaler Film. Mir geht das nicht so richtig in den Kopf. Wieso spielt es da eine Rolle, ob Englisch gesprochen wird oder nicht?
Ja, dazu muss man sagen, dass die Kategorie erst ab diesem Jahr wirklich bester internationaler Film heißt. Zuvor hieß er 73 Jahre lang der beste nicht englischsprachige Film. Da war die Kategorie schon ziemlich stark eingegrenzt. Im Original dann The Best Foreign Language Film. Und da die Akademie dachte jetzt im Zuge dieser vielen kleinen und großen Reformen, man muss jetzt auch irgendwie linguistisch eine neue Sensibilität zeigen. Denn im Prinzip sagt ja, dass alles, was nicht englischsprachig ist, ist foreign, also ausländisch. Ne? Und da haben sich viele beschwert. Interessanterweise haben sie die Grundregel, die das ja impliziert, dass man eben in der Sprache nicht Englisch spricht, haben sie nicht beseitigt. Das spricht, man hat nur quasi das Etikett geändert, die Regeln dazu, die sind geblieben. Das Problem dabei ist natürlich, dass die Academy damit so ein bisschen sagt, dass Englisch quasi das Monopol des amerikanischen Kinos ist und alles andere ist eben nicht amerikanisch und kann sich halt nur in dieser kleinen, ja, Kategorie an dieser einen Oscar-Nacht im Jahr irgendwie dann austoben.
Unabhängig davon, was man jetzt von den Regeln hält, den Filmschaffenden dürfte, wie angesprochen, ja bekannt sein, dass die Regeln gelten. Ist das jetzt ein Spekulieren drauf, dass die Academy ihre wie lange wird hier Englisch gesprochen Stoppuhr zwischendurch mal aus der Hand legt? Oder wie ist das zu erklären, dass Filme ins Rennen gehen, bei denen klar ist, das ist der Academy zu viel des Englischen?
Ich denke, dass es dieses Jahr mit dem Missverständnis zu tun hat, dass die Kategorie eben anders heißt. Ich glaube, man dachte da zum Beispiel von der österreichischen Filmkommission, die eben diese Entscheidung getroffen hat, dass dadurch auch diese Regel aufgeweicht oder aufgehoben ist. Und man muss ja sagen, dass Joy der zweite Film dieses Jahr ist, der schon deshalb aus dem Rennen gekegelt worden ist. Der andere, das ist Lionheart aus Nigeria von Genevieve Nagy und die hat sich schon sehr lautstark auf Twitter beschwert und das fand ich ganz interessant, denn sie sagt, die Oscar-Akademie kann uns doch nicht vorwerfen in Nigeria, dass wir einen Film einreichen, wo Englisch gesprochen wird. Wir haben uns nicht ausgesucht, wer uns kolonialisiert. Und damit trifft sie natürlich einen Punkt, denn alle ehemaligen Kolonien von Frankreich und Spanien können ihre Filme einreichen, denn es geht hier nur um das Englische. Wie absurd das im 21. Jahrhundert ist, wo die globalisierte Welt ganz normale große Sprachströme einfach etabliert. Und bei Joy ist es auch filmisch logisch, dass die Frau Englisch spricht. Die kann kein Österreichisch oder kein Deutsch in dem Fall. Natürlich muss der Film sich seiner Geschichte annähern und dadurch auch eine Sprache entwickeln, die dieser Geschichte passt. Und da das häufig Geschichten sind, die eben über diese globalen Flüchtlingsströme zurzeit sprechen, macht es Sinn, dass dort eben Englisch als große Franca Lingua eben dominiert. Da müsste eigentlich auch die Academy sich langsam, ja, auf eine neue Realität einstellen.
Wie bewertest du denn die künstlerischen Folgen der Regelung und der Ausschlüsse, die es bisher gegeben hat? Also neben diesen beiden genannten, ja, waren das wohl ja noch einige jetzt im Laufe von Jahrzehnten. Also was sind die Folgen auch mit Blick auf Joy?
Ja, für Joy finde ich, ehrlich gesagt, vielleicht ist das sogar, ja, was Gutes, weil dadurch, dass Netflix die Rechte an Joy gekauft hat, hat der in Deutschland keinen Kinostart bekommen und das ist ein herausragender Film. Vielleicht nutzt man die Zeit oder diesen Skandal jetzt, um Joy überhaupt zu entdecken, denn ich glaube, in Deutschland ist der Film leider völlig unbekannt. Dabei ist es so ein intensiver, hochintelligenter Film. Auf der anderen Seite, um zu deiner Frage zurückzukommen, ich denke, dass die Oscar Academy sich vor allem bewegen muss, denn es gibt ja auch Beispiele wie Roma letztes Jahr, ein fast 3-Stunden-Film, der nur im Spanischen, in der spanischen Sprache gedreht worden ist. Der wurde ja sogar in der Kategorie bester Film, also allgemein, nominiert. Ich denke, dass man sich da umentscheiden muss. Man kann jetzt nicht der Gegenwart irgendwie quasi blind entgegentreten und so tun, als wäre Englisch das amerikanische Kino und alles andere soll in seiner eigenen Sprache sprechen. Da wird es auf jeden Fall zu Änderungen kommen, glaube ich, über kurz oder lang. Und vielleicht ist da diese ganze Twitter-Aufregung, die im Zuge von Lionheart und Joy stattfindet, auch irgendwie hilfreich. Ich denke aber, dass wir vielleicht die Chance nutzen, um uns nochmal Joy anzusehen, denn das ist wirklich ein herausragender, toller Film.
Joy ist raus, weil zu englischsprachig, raus aus dem Oscar-Rennen in der Kategorie bester internationaler Film. Der deutsche Beitrag ist noch dabei. System Melter würde ich den frei übersetzen. Ja. Systemsprenger.
System Crasher heißt er aber.
System Crasher. Ja. So viele Possibilities zu übersetzen. Da wird kein Englisch gesprochen. Danke, Patrick.
Bitte.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Ich war in der Aufnahme HM in der Eisenhüttenstadt. Da habe ich die Asyl beantragt und es war Winterzeit. Danke war das erste Wort. Als ich immer mein Essen oder mein Frühstück oder mein Abendbrot genommen habe, habe ich genommen und dann weg. Später stand eine Frau, hat immer zu mir gesagt, danke, danke, muss man sagen. Ich wusste nicht, was für Bedeutung hätte. Ne? Ich habe einfach am nächsten Tag oder nächste Mal gesagt, einfach danke gesagt. Habe ich immer gesagt, ja.
Bei uns erhalten Sie jede Facette des Glücks, weil Sie es einfach wert sind. Wir handeln immer Hand in Hand mit unseren Hauptkunden und Partnern und machen uns jederzeit die Hände schmutzig, um für Sie alle Trümpfe in der Hand zu haben. Bei Helikopter haben wir ein Händchen dafür, dass Sie alles aus erster Hand bekommen, Hand aufs Herz. Wir spucken ordentlich in die Hände und geben nichts aus der Hand, bis wir alle Fäden in der Hand halten. Kurz, bei Helikopter geht man ihnen konsequent zur Hand, denn es liegt klar auf der Hand, dass ihr vollkommenes Glück bei uns in guten Händen ist.
Wer in den USA über Feminismus nachdenkt, beziehungsweise genauer Black Feminism, dazu gleich mehr, der dürfte an Morgan Jenkins nicht vorbeikommen. Das hat mit ihrem Essayband zu tun, der in den USA zum Bestseller geworden ist. This Will Be My Undoing heißt der und in diesem Essayband schreibt sie über Geschlecht, Popkultur und Feminismus. Gestern hat sie ihr Buch in Berlin vorgestellt, da ist Azadeh Peshmerga für uns dabei gewesen und sie beginnt ihren Beitrag mit Beyoncé und mit einer Reflexion über Black Feminism, so wie auch die Veranstaltung gestern hieß.
Spätestens seit Beyoncé ihr Konzeptalbum Lemonade veröffentlicht hat, wird die Künstlerin mit Black Feminism, schwarzer Feminismus, in einem Atemzug genannt. Ist dank ihr die Art von Feminismus, die neben Sexismus auch Rassismus und andere Unterdrückungsformen mitdenkt, im Mainstream angekommen?
Ich strenge mich gerade sehr an, nicht zu weinen.
Black Feminism, die Veranstaltung im Heimathafen Neukölln, ist komplett ausverkauft. An Popularität scheint es diesem Thema nicht zu mangeln. Die Autorin Morgan Jenkins sitzt auf der Bühne, ist sichtlich von dem Zuspruch überwältigt und liest aus ihrem erfolgreichen Essayband This Will Be My Undoing. Morgan Jenkins schreibt sehr pointiert, ehrlich und lässt kein Detail aus. Sie gibt in ihren Essays vieles von sich preis, von ihrem Liebesleben, ihrer Sexualität, erzählt davon, wie sie in der Schule gemobbt wurde. Die Autorin kam eher über die politischen Umstände zu den non-fiktionalen Texten.
And so, when I started writing online,
als ich 2014 begann zu schreiben, war die Black Lives Matter-Bewegung auf ihrem Höhepunkt. In vielen Newsrooms sahen sich die Menschen um und sagten, wir haben hier kaum schwarze Menschen. Wir brauchen schwarze Menschen, die über ihre Perspektive auf die Dinge schreiben. Ich wurde also zu einer Zeit bekannt, als sie diese Stimmen suchten.
Auch wenn sie sich in ihren Essays immer wieder auf den gegenwärtigen Rassismus in den USA bezieht, wehrt sie sich gegen den Vorwurf, dass sie in ihren Texten den Schmerz stilisieren würde.
So when someone says to me that I'm performing pain on the page,
wenn mir jemand sagt, ich würde den Schmerz auf dem Papier stilisieren, lässt es meine Arbeit sehr kindlich wirken. Es macht den Eindruck, als wäre es keine Leistung, und ich merke, dass dieser Begriff in erster Linie an Women of Color und People of Color gerichtet ist. Und ich denke, es ist eine unterschwellige Botschaft, die vermittelt, deine Arbeit kann nicht ernst genommen werden, weil du nicht über ernsthafte Themen schreibst. Aber wenn weiße, männliche Subjekte über ihre Schmerzen schreiben, dann gilt das in der Regel als mutig.
White male subjects write about their pain, it's brave.
Die Autorin verbindet die persönliche Ebene in ihren Essays mit der strukturellen Ebene, beschreibt, welche rassistischen Stereotype über schwarze Frauen in der Popkultur herrschen. Message noir heißt der Begriff, mit dem sie den Hass beschreibt, den zum Beispiel die Schauspielerin Leslie Jones auf Twitter erfährt, weil sie als schwarze Frau bei den Ghostbusters mitspielt. Message noir beschreibt auch die Bilder, die Michelle Obama besonders maskulin oder tierisch darstellen. Auch Morgan Jerkins bekommt als schwarze Feministin auf Twitter gelegentlich antifeministischen, rassistischen Hass zu spüren, erzählt sie in der anschließenden Diskussion nach der Lesung. Ist sie trotzdem immer noch gerne auf Twitter?
Yeah.
Ja, ich bin ein Millennial. Ich liebe es, auf Twitter zu sein. Ich verlasse manchmal ungern meine Wohnung, möchte aber trotzdem wissen, was los ist. Das Gute an Twitter ist, dass es die akademische Welt destabilisiert. Du musst keinen Doktor haben, du musst auch nicht auf eine bestimmte Konferenz. Das ganze Wissen, zumindest von Women of Color, bekommst du meistens umsonst.
You don't have to have a PhD, you don't have to go to a certain conference or a certain residency, and you can find all of this accessible information that a lot of these people, particularly women of color, are giving for free.
Für die feministische Bewegung sei Twitter gerade deshalb wichtig. Darin sind sich Morgan Jerkins und die Journalistin und Autorin Alice Hasters, die ebenfalls auf dem Podium sitzt, einig. Alice Hasters hat kürzlich ihr Buch »Was weiße Menschen über Rassismus nicht hören wollen, aber wissen sollten« veröffentlicht. Obwohl sie wie Jerkins mit ihrem Buch eine feministische Perspektive bietet, wird sie darauf, anders als Morgan Jerkins, nie angesprochen.
In Germany, we are still at the beginning when we come.
In Deutschland stehen wir in der Diskussion um Rassismus noch sehr am Anfang. Es gab immer wieder Versuche, es gibt immer wieder Wellen von Büchern, die veröffentlicht werden. Mal wird mehr darüber geredet, mal wieder weniger. Aber wir sind immer noch bei der Frage, was ist Rassismus? Sind wir eine rassistische Gesellschaft? Haben wir Rassismus überwunden?
What is racism, and is are we still a racist society? Have we overcome racism? These are.
Rassismus überwunden hat weder Deutschland noch die USA. Aber zumindest Feminismus und Rassismus zusammenzudenken, das wird an diesem Abend deutlich. Das klappt in den USA deutlich besser als hier.
Morgan Jerkins trägt ihren Teil dazu bei, und Azadi Peshman hat den Abend mit ihr in Berlin gestern für uns miterlebt.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Präsentiert von Gesa Ufer.
Die Evangelische Kirche in Deutschland hat einen betroffenen Beirat zur Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs eingerichtet. Das teilte die EKD am Rande ihrer Synode in Dresden mit. Das Gremium besteht aus 12 Mitgliedern und soll ein kritisches Gegenüber sein, das die betroffenen Perspektive bei der Aufarbeitung und bei der Prävention einnimmt. Im Bereich von Evangelischer Kirche und Diakonie sind bislang 770 Fälle sexuellen Missbrauchs bekannt. Die EKD kündigte an, dass für die Aufarbeitung im kommenden Jahr rund 1 Million Euro zur Verfügung gestellt wird, etwas weniger Geld als im vergangenen Jahr. Das MDR-Sinfonieorchester in Leipzig bekommt im Herbst 2020 einen neuen Chefdirigenten, den 75-jährigen US-Amerikaner Dennis Russell Davis. Er dirigierte renommierte Orchester in Nordamerika und Europa, darunter das Chicago Symphony Orchestra und das Gewandhaus Leipzig. Seit den 80er Jahren ist Davis vor allem im deutschsprachigen Raum tätig. Martin Hoffmeister.
2 Jahre nach dem Weggang von Christian Järvi wird Davis ab der Saison 2020/21 die Geschicke eines Ensembles leiten, auf dessen Agenda insbesondere die Aufführung von neuer Musik, Musik der Moderne, bedeutender Chorsinfonik und des kanonischen sinfonischen Repertoires des 18. und 19. Jahrhunderts steht, das sich aber ebenso den Klangfarben des Jazz oder der Worldmusik gegenüber offen zeigt.
Martin Hoffmeister aus Halle. Bad Ischl im Salzkammergut in Österreich wird europäische Kulturhauptstadt 2024. Das teilte die Jury in Wien mit. Das Salzkammergut hatte sich mit rund 20 Gemeinden aus den Bundesländern Oberösterreich und Steiermark um den Titel beworben. Weitere Kulturhauptstädte sind 2024 das estnische Tartu sowie das norwegische Bodø. Der Titel wird jährlich an mindestens 2 Städte vergeben. In diesem Jahr sind das italienische Matera und Plovdiv in Bulgarien europäische Kulturhauptstädte. Das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste hat einen Leitfaden für Provenienzforschung zur NS-Zeit veröffentlicht. Dieser beinhaltet praktische Hinweise, Fallbeispiele sowie Adressen und Quellen. Zudem liefert er rechtliche und ethische Grundlagen für die Herkunftsforschung. Museen und Archive sollen anhand dieser Übersicht NS-Raubkunst besser erkennen und zuordnen können. Der Fokus liegt auf Gemälden, Skulpturen, Büchern, Münzen, Porzellan, Grafiken und Silberbestecken, die im Zuge der Verfolgung durch die Nationalsozialisten entzogen wurden. Auch eine englische Übersetzung ist geplant.
Deutschlandfunk Kultur ist hier. Was Kinder denken, ist wichtig. Klingt ziemlich profan, weiß ich. Aber als so profan erlebe ich das gar nicht. Denken Sie mal drüber nach, wer in der Schule drüber entscheidet, was für Kinder wichtig ist. Das sind Erwachsene. Und die interessieren sich nicht unbedingt zwangsläufig dafür, was Kinder zu großen Themen der Menschheit bewegt, geschweige denn, welche Themen das überhaupt sind. Also gut, wenn sie es doch tun, umso besser, wenn es ein Oscar- und Turner-Preisgewinner ist, Steve McQueen, namentlich Künstler und Schauspieler. Der zeigt sein neues Projekt gerade in der Londoner Tate Britain. Year 3 heißt das und die Stars sind Kinder und ihre Gedankenwelten.
My name is Jessica and I'm 8.
My name is Christina and I'm also 8.
Jessica und Christina gehören eher nicht zum Kernpublikum der Tate Britain. Aber heute sind die beiden in gewisser Weise Ehrengäste der Galerie. Denn ohne sie und ihre Mitschüler gäbe es diese Ausstellung nicht. Für Year 3, Jahr 3, wurden mehr als 3000 Klassenfotos von Drittklässlern in ganz London geschossen, auch an Jessicas und Christinas Schule.
I think it's like really cool since there's loads of pictures of other schools, including ours.
Ausgedacht hat sich das Projekt Steve McQueen. Der Künstler und Regisseur, bekannt für Filme wie 12 Years a Slave, ist in London geboren und zur Schule gegangen. Die Idee für Year 3 hat McQueen schon länger mit sich herumgetragen, so Kurator Nathan Ladd.
I think for Stephen, what's interesting about this project is that for him
Steve begann vor 20 Jahren über dieses Projekt nachzudenken. Damals wurde sein erstes Kind geboren. Er dachte über sein Leben nach und ging seine alten Sachen im Haus seiner Mutter durch. Dabei fand er sein Klassenfoto aus dem 3. Schuljahr. Egal ob positiv oder negativ, die Schulzeit ist sehr prägend, vor allem das 3. Schuljahr. Man beginnt, die größere Gesellschaft ringsherum wahrzunehmen.
As a child you start to be aware of things and people and a society bigger than yourself.
Während McQueen damals auch mit Melancholie auf sein altes Klassenfoto schaute, strahlt die Ausstellung nun vor allem Optimismus und Hoffnung aus. Mehr als 75.000 Menschen lächeln von den Fotos. Wie ein gigantisches, buntes Mosaik füllen die Bilder die Wände der Galerie. Jedes Foto sieht anders aus. Rote Schuluniformen folgen auf grüne. Eine Klasse posiert in der Sporthalle, die nächste im Gang. Und doch sprechen alle Bilder dieselbe Sprache.
Man sieht das hier an der Wand. Läuft man an den Bildern entlang, bleibt die Horizontlinie auf jedem Foto gleich. Diese formellen Details waren Steve wichtig. Die Präsentation entspringt seiner Vision.
Die Fotos selbst wurden von einem 9-köpfigen Fotografenteam geschossen, das im vergangenen Schuljahr mehr als 1500 Schulen besuchte. eine logistische Herausforderung, wie Steve Moffat von A New Direction erzählt. Die Bildungsinitiative hat das Projekt mitorganisiert.
London ist groß. Es dauert 2,5 Stunden von einem Ende der Stadt zum anderen. Alle Fotografen waren mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Viele Schulen sind nicht mit der U-Bahn erreichbar. Man muss viel laufen. Und es war eine Herausforderung, Beziehungen zu so vielen Schulen aufzubauen.
Bevor die Fotografen die Schüler ablichteten, führten sie mit jeder Klasse einen Workshop durch. Dabei wurden Fragen geklärt wie:
What it's like to be seven? What it's like to grow up in London, where they are in London.
Wie ist es, 7 Jahre alt zu sein und in London aufzuwachsen? Viele Kinder haben recht kleine Leben an einem Ort wie London. Wie denken Sie darüber, Teil der Hauptstadt zu sein? Wo ist die Tate Britain? Was ist ein Kunstwerk? Viele Kinder waren noch nie in einer Galerie. Und es ging um Verantwortung. Wer wollen Sie werden? Was wollen Sie zu dieser Stadt später beitragen?
Jessica und Christina ziehen mittlerweile mit ihren Freunden durch die Galerie wie ein Tornado in roter Uniform. Doch das ist nur ein Vorgeschmack. In den kommenden Wochen werden 600 Kinder die Ausstellung besuchen, jeden Tag. Für viele wird es der erste Besuch in einer Kunstgalerie sein.
Ja, und dazwischen für uns 4 Köpfe größer, Martin Hahn.
Fundstück.
Das Nachahmen von Tierlauten und Geräuschen aller Art bis hin zum Autoalarm ist eine Spezialität der nordamerikanischen Spottdrossel. Die Neugier des Vogels auf akustische Ereignisse hat sich der Komponist David Dunn 1976 zunutze gemacht. Für seine Arbeit Mimus Polyglottos schlich er sich mit einem tragbaren Kassettenrekorder nachts in San Diegos Balboa Park und spielte dort elektronisch erzeugte Klänge ab. Die Beziehung zwischen dem Menschen und seiner Umwelt steht im Zentrum von Dunns künstlerischer Arbeit. Und so sieht er das Miteinander von Spottdrossel und elektronischen Sounds als linguistische Interaktion.
Meine Damen und Herren, Mimus Polyglottus, Vogel trifft Electronic Beats im Fundstück von Paul Paulun. Und dieses finden Sie zusammen mit allen anderen unter deutschlandfunkkultur.de/Fundstücke. Haben Sie ein Lebensmotto? Ich habe nachgedacht und ich glaube, meines ist nieder mit den Hausstaubmilben. Das ist aber als Allergiker auch ziemlich naheliegend. Vielleicht wird sich das aber überarbeiten, wird sich das aktualisieren durch den folgenden Beitrag von Cora Knoblauch. Ist Staub in Wirklichkeit was Wunderschönes? Das hören wir doch mal.
Bevor ich die Staubforscherin und Theoretikerin Bettina Fissmann zu Hause besuche, robbe ich noch schnell unter mein Sofa, um ein paar dicke Staubmäuse einzusammeln. Warte ich weich und grau, eine Ansammlung von Stoffpartikeln, Haaren und Hautschuppen. Doch ausgerechnet heute finde ich dort keine. Bettina Fissmann ist nicht überrascht.
Das ist das Wesen des Staubes, der macht, was er will. Also der ist wirklich nicht kontrollierbar. Also autonomer geht's gar nicht.
Staub schwebt, während alles andere zu Boden sinkt. Wenn die Sonne durch die Fenster scheint, sehen wir die Staubteilchen milliardenfach durch die Luft wirbeln, gleiten und segeln. Staub ist immer um uns, an uns. Er ist exakter und persönlicher als jeder Fingerabdruck. Und wir produzieren ihn permanent selbst.
Man denkt immer, der kommt von außen, aber der kommt natürlich von sich selber.
Staub ist sozusagen unser eigenes Leben, zerrieben in kleinste Teilchen.
Was jetzt interessant ist, ist, dass bis heute ist der Staub das letzte mit dem bloßen Auge wahrnehmbare. Und dadurch ist er sozusagen auch ein Tor in den unsichtbaren Bereich. Und das hat eben in der Wissenschaft ganz viele Theorien hervorgebracht.
Viele Physiker haben sich mit Staub befasst. Albert Einstein zum Beispiel und der Naturwissenschaftler John Tyndall. Auch Walter Benjamin schreibt in seinem Passagenwerk über Staub.
Kann man Staub hören eigentlich, ja, wenn man sich Mühe gibt?
Ja. Ja, ist ganz verrückt. Also man kennt den Staub auf der Platte. Also den, der sich in die Ritzen setzt. Na, das Knicken, Knastern.
Die grauen Staubhäufchen unterm Sofa und hinter der Tür gelten als Lagerstaub, lerne ich. Der permanent um mich herum segelnde Staub ist sogenannter schwebender Staub. Und der ist beinahe noch autonomer als der lagernde. Die winzigen Staubpartikel fliehen vor uns, wenn wir sie fangen wollen, und batten sich scheinbar zielsicher und wie festgeklebt an Gegenstände. Kleine Staubmäuse wachsen rasch an zu immer größeren, denn Lagerstaub zieht durch seine elektrostatische Aufladung noch mehr Staub an sich. Und hat übrigens nicht in allen Zimmern einer Wohnung dieselbe Farbe. Die Staubmäuse in meinem Wohnzimmer sind rötlich-grau, im Schlafzimmer eher bläulich. Kleidung, Polstermöbel, Bettwäsche und vor allem Haut und Haare hinterlassen kleinste Farbpigmente im staubigen Fingerabdruck der Zimmer.
Wie oft saugst du?
Ich sauge gar nicht. Ich mache nur ein bisschen Wischtechnik.
Unauffällig schmule ich bei der Staubforscherin Bettina Fissmann in die Zimmerecken ihrer Wohnung. Doch da sieht es nicht staubiger aus als bei mir zu Hause. Ist es möglich, dass der Staub weniger wird, wenn ich Frieden mit ihm schließe, ihn einfach ignoriere? Staubforscherin Bettina Fissmann erzählt von Quentin Crisp, britischer Dandy, Exzentriker und Autor. Sting widmete der schwulen Ikone Crisp seinen Song Englishman in New York. Crisp lebte in den 80er Jahren in einem Apartment in New York und stellte dort folgende Theorie auf. Nach 4 Jahren hat die Staubanlagerung in einer Wohnung ihren Höhepunkt erreicht. Danach wird's nicht mehr, der Staub zerfällt. Crisp reinigte sein New Yorker Apartment über 5 Jahre nicht. Es muss furchtbar gerochen haben. Er selbst sah übrigens stets aus wie aus dem Ei gepellt. Ein Journalist fragte ihn mal, wie es sein kann, dieses verdreckte, staubige Apartment, im Gegensatz dazu Crisps gepflegte Erscheinung.
Die Antwort von Quentin Crisp ist, if I would have spent the time cleaning the apartment, there wouldn't be an appearance.
Klar, wer viel putzt, hat eben auch weniger Zeit für andere Dinge. Man muss es natürlich nicht machen wie der Dandy Crisp, aber weniger saugen, mit dem eigenen Staub leben und akzeptieren.
Dass es so ein Tor ist in wirklich ein empirisches Denken, weil der Staub ist Medium, der ist Material, der ist Feind, der ist Störung. Das ist eigentlich das Schöne daran.
Staub, der autonome Held unseres Haushaltes. Ich bin ihm jetzt etwas wohler gesonnen.